In der Handchirurgie schaue ich durch ein Mikroskop in eine Hand eines Patienten hinein, um Nerven, Arterien, Sehnen, Knochen, was auch immer, wiederherzustellen oder zumindest zu verbessern. Und beim Blick durch das Teleskop schaue ich in den Makrokosmos hinaus. Also die Handchirurgie bringt den Mikrokosmos, die Astrofotografie führt mich in den Makrokosmos und beides rundet einander ab. Wenn wir uns in der Kulturgeschichte auf allen Kontinenten umblicken, wir reden jetzt von ungefähr 7.500 Jahre Schrifttum, also Kulturgeschichte, dann finden wir keine einzige Hochkultur, deren Weltbild nicht gestiftet worden ist durch die Sternenwelt. Keine einzige.
Never waste a good crisis. In diesem Sinne, hallo, herzlich willkommen beim Chaos Monkey Talk.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Chaos Monkey Talk. Mein Name ist Günther Wagner und ich habe heute zu Gast einen, wie soll ich sagen, einen Spezialisten auf zwei Gebieten. Einmal ist er Unfallchirurg und auf der anderen Seite beschäftigt er sich mit den Weiten des Universums und fotografiert Sterne, andere Galaxien. Dietmar Hager, einen wunderschönen guten Tag, Dietmar.
Schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
Dietmar, ich bin auf dich aufmerksam geworden zu Corona-Zeiten, zu einem Live-Vortrag, den du bei der Ars Electronica gehalten hast. Und dort warst du auch schon auf deine unterschiedlichen Professionen eingegangen, nämlich auf der einen Seite Unfallchirurgie, Handchirurgie und dann auf einmal in den großen Weiten des Alls. Was ist für dich da der Unterschied zwischen dem einen, wo du ja im sehr Kleinen jetzt operierst und hantierst und dann im großen All unterwegs bist?
Die Antwort darauf hängt ein bisschen von der Perspektive ab, von der aus man das betrachten möchte. Also wenn man es rein pragmatisch betrachtet, ist der Unterschied der, die Handchirurgie ist mein Job, davon lebe ich. Letzten Endes finanziere ich mir auch dann eigentlich die Astrofotografie. Und die Astrofotografie wiederum ist einfach eine meiner Lieblingsbeschäftigungen in meiner Freizeit. Das ist eine Perspektive. Eine andere Perspektive ist, beide brauchen sich. Also beide Disziplinen brauchen sich für mich, weil sie einander wunderbar abrunden. In der Handchirurgie schaue ich durch ein Mikroskop in eine Hand eines Patienten hinein, um Nerven, Arterien, Sehnen, Knochen, was auch immer, wiederherzustellen oder zumindest zu verbessern. Und beim Blick durch das Teleskop schaue ich in den Makrokosmos hinaus. Also die Handchirurgie bringt den Mikrokosmos, die Astrofotografie führt mich in den Makrokosmos und beides rundet einander ab. Also für mich ist es ein wunderbarer Tag, wenn ich am Vormittag, wie üblich an einem Montag, mein OP-Programm mache und abends ist es schön und ich kann dann vielleicht in die Sternwarte fahren und runde diesen Tag dann ab, indem ich also aus dieser kleinsten räumlichen Dimension der Chirurgie quasi wieder die Fensterläden ganz weit öffne und eine Generalperspektive wieder einnehmen kann. Das tut mir unglaublich gut.
Das ist eine schöne Metapher, dieses Fenster aufmachen und diese Makroperspektive, weil ich hatte gerade dieses Bild, dass wir uns ja häufiger eigentlich mal rauszoomen sollten, dass wir eben nicht nur versessen eben immer auf das Kleine, möglichst nur Komplizierte schauen, sondern dass wir den Überblick über die Komplexität der Gesamtheit gewinnen können. Weil das ist ja auch der Inhalt von unserem Chaos Monkey Talk, nämlich das Thema Komplexität. Und oftmals versuchen wir uns ja genau dieser Komplexität zu entziehen. Also, dass wir ins ganz Kleine, ins nur mikroskopisch Kleine gehen. Und deswegen war das eben so wunderbar, dieser große Blick. Gibt es aber denn im Kleinen für dich auch die Komplexität, wenn du jetzt gerade die Hand, und ich sehe, wir sitzen ja gerade in deiner Ordination, und ich bin jetzt umgeben von den vielen Händen, die ich hier sehe, auf Bildern als ja, Modell. Ist das auch ein komplexes Konstrukt für dich?
Also die Hand ist für mich nicht nur ein Organ, für mich ist die Hand quasi wirklich die Krönung der Schöpfung eigentlich. Also wir können vielleicht auch ein bisschen über die Hand sprechen und ich kann auch gern die Bedeutung der Hand herbeiführen oder herleiten für die Zuhörer. Zunächst mal, die Hand ist ein ultra hochkomplexes Konstrukt, aber es ist weit mehr als das, weil, und um es vielleicht vorwegzunehmen, die Hand ist letzten Endes ein Geniestreich des Universums gewesen, in dem Sinn, dass sich das Universum durch die Erfindung der Hand die Möglichkeit gegeben hat, sich selbst zu untersuchen. Denn die Hand benötigen wir Menschen, aber nicht nur wir Menschen, ja, aber wir benötigen die Hand, um die Welt anzugreifen. Wenn wir die Welt angreifen, nehmen wir sie in ihren Qualitäten wahr. Denken wir nur an ganz einfache Oberflächeneigenschaften. Warm, kalt, rau, scharf, glatt, etc. Und das bringt ganz viel Information in das Individuum herein. Diese Information muss auch verwaltet werden im Gehirn. Das bedeutet, dass die Hand letzten Endes, dadurch, dass sie eingeführt worden ist im Zuge der Evolution und das Konzept der Hand ist mindestens 120, wahrscheinlich 150 Millionen Jahre alt. Also man kann hier wirklich von einer Expertise sprechen in der Entwicklung eines solchen Organs. Und die Hand, indem sie da ist und uns das Individuum so derartig beliefert und regelrecht füttert mit Information und mit Wahrgenommenem, ist quasi der Trigger gewesen, zumindest aus meiner Sicht, dafür, dass das Gehirn sich so entwickelt hat, wie es sich nun mal entwickelt hat. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher, ja, Auslöser war zur Gehirnentwicklung des Menschen. Denn Information, die reinkommt, muss verwaltet werden, da muss das Gehirn mitwachsen, braucht größere Speicherräume und braucht auch entsprechende Konzepte, damit umzugehen. Die Hand also ist ultra hochkomplex, allein in ihrem Aufbau. Wenn wir uns denken, wenn jeder seine Hand vielleicht jetzt mal eben kurz betrachtet, das machen wir ja selten, weil wir nehmen sie mit einer großen Selbstverständlichkeit in ihrer Performance hin, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir sie vielleicht verletzen, dann fällt uns auf, wie sehr sie uns eigentlich abgeht, ja. Denn wir greifen ja nicht nur nach Gegenständen und wir nehmen nicht nur die Umwelt damit wahr, sondern wir sprechen auch mit den Händen. Und wir kommunizieren mit den Händen nicht nur, indem wir sie führen beim Sprechen, wie ich es jetzt gerade mache im Gespräch mit dir, sondern mit dem Gruß der Hand weisen wir uns ja auch aus. Also wenn wir die Hand zum Gruß heben, zeigen wir die Handfläche her in der Regel. Damit symbolisiert man zunächst mal, ich habe keine Waffen in der Hand, ich begegne dir auf Augenhöhe, auf eine friedfertige Art, ja. Ich führe nichts im Schilde und ich zeige aber auch meine Handstruktur her. Ich zeige her, wie meine Hand aussieht. Mit einem ganz kurzen Blick, der einem auf einer nonverbalen Ebene vielleicht nicht mal wirklich ganz bewusst wird, scannen wir die Menschen. Also zumindest ich als Handchirurg mache das klarerweise. Wenn die Patienten bei mir reinkommen und ich sehe, wie sie die Hände führen und ich sehe ihre Hände, weiß ich innerhalb ganz kurzer Zeit zumeist, worum es bereits geht. Ja? Also die Hand als nicht nur als Greifwerkzeug, sondern auch als Kommunikationsorgan oder sogar als ID, als Ausweis nach außen hin. Daher alleine, und das ist jetzt nur so plakativ hingeworfen, was die Hand alles kann und was sie alles für uns macht, kann man wirklich die Frage so beantworten, ja, das ist ein sehr komplexes Organ, das aber weit über Komplexität hinaus reicht.
Ich sehe hier auch eine direkte Verbindung zwischen Hand und Gehirn, nämlich nehmen wir mal die Handschrift, weil in dem Augenblick, wo ich etwas handschriftlich aufzeichne, lege ich ja auch eine Struktur. Und wir haben ja alle unsere individuelle Handschrift, aber auch diese ist ja nicht konstant. Sie ist ja von unseren Emotionen getragen, von dem Zeitdruck, in dem wir unterwegs sind. Und ich empfehle meinen Coaches immer, dass sie bitte ein Tagebuch führen sollten, also ein Führungstagebuch, welches sie bitte handschriftlich führen sollten. werde ich häufig ganz schräg angeschaut, weil wir leben ja im Zeitalter der Digitalisierung. Also wir könnten das ja einfach mit der Tastatur reinschreiben. Noch moderner ist es quasi, ich spreche es nur. Ich lege mir also ein Audiotagebuch an und ich sage, nein, bitte schreibe es handschriftlich, damit du dann in einem Vierteljahr, in einem Jahr, in 10 Jahren quasi dann rückwärts schauen kannst, wie hast du damals darüber gedacht, wie hast du es ausgedrückt, aber auch quasi mit der Handschrift ausgedrückt. Weil für mich ist es immer wieder ein Aha-Punkt, wenn ich dann rückwärts schaue, wie ich damals nicht nur den Inhalt, sondern auch in welcher Form ich es geschrieben habe. Und dort kommt mir gerade der Gedanke, entziehen wir uns nicht dieser Qualität, so wie ich es gerade angesprochen habe, dass wir ja jetzt mit der Digitalisierung uns von vielen handwerklichen Fähigkeiten entfernen. Also nehmen wir nur mal die Handschrift, ja. Also erst nur noch in der Tastatur auf dem PC oder eben jetzt nur noch als Audioformat, ich spreche es nur auf. Verkümmern dort nicht eigentlich dann mögliche synaptische Verbindungen?
Also zunächst mal, ich halte das für eine ganz wunderbare Idee und einen guten Ratschlag für Klienten, wenn ich es richtig verstanden habe, oder Coaches, wie du sie genannt hast, ihre Hände zu benutzen, um ein Schriftbild vor sich selbst hinzulegen. Nämlich, ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe in meiner Jugend sehr viel geschrieben, Prosa und ein bisschen Lyrik, und habe mich immer hingesetzt zu einem weißen Blatt Papier, und bevor ich begonnen habe, habe ich so das Gefühl gehabt oder das auch ein bisschen ausgekostet, ich bin gespannt, was jetzt dann dort stehen wird. Ja? Also es ist, die Handschrift ist natürlich ganz viel mehr, wie du es auch gesagt hast, als nur eine Aufzeichnung, sondern sie ist auch ein Spiegel für uns selbst. Also man kann schon sehr erstaunt sein, wenn man mit dem Schreiben fertig ist und das Schriftbild betrachtet, und das mag wirklich einen Reflex auslösen in sich, dass man über sich nachdenkt und so, Gottes Willen, wie habe ich denn das heute geschrieben? Oder vielleicht ein anderes Mal, das ist ein gefälliges Schriftbild auch, ja. Ich wollte noch etwas sagen bezüglich Komplexität und der Kleinheit der Räume, die du angedeutet hast. Ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass wir in Zeiten wie diesen uns bewusst machen, dass wir tatsächlich in einer unglaublich komplexen Welt gelandet sind. Denken wir nur an all die Vorschriften, die da jetzt über uns ausgegossen worden sind, mit einer sehr kurzsichtigen Denkweise, ohne darüber auch nur ein bisschen die konzentrischen Kreise, die eine Vorschrift nach sich zieht, nachgedacht zu haben. Ich glaube, da können wir uns ganz leicht darüber einigen. Und ich halte es für ganz wesentlich zu realisieren, dass wir Menschen zwar sehr wohl die Fähigkeit haben, auf kleinste zeitliche und räumliche Dimensionen zu fokussieren. Das ist ganz sicher etwas, was uns wesentlich unterscheidet, signifikant unterscheidet von anderen Lebewesen. Wir können den Fokus legen auf ultrakleinste, kürzeste Zeitabschnitte und kleinste räumliche Einheiten. Das Problem dabei ist, wir verlieren den Überblick. Und das geht ganz rasch. Und das ist genau das, was wir auch in unserer Gesellschaft erleben, mit dieser Überspezialisierung. Ja? Plötzlich ist jemand, der sich ausschließlich mit einer kleinsten Facette eines millionenhaften Fliegenauges befasst, ein Experte, der dann Entscheidungsträger berät, die dann basierend auf dessen Ratschlag aber Entscheidungen treffen, die nicht nur eine Facette betreffen, das Labor, sondern das gesamte menschliche Leben. Und da muss man sich die Frage stellen, was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Und meine Antwort darauf ist, das, was passiert ist, ist, dass man sich vollkommen verzettelt hat und das, was ich so gerne Generalperspektive, also den Überblick, komplett nicht nur verloren hat, sondern ihn auch aufgegeben hat. Und daher ist es notwendig, und ich glaube, das Schriftbild durch die Hand ist eine von ganz vielen Möglichkeiten, um aus dieser Ultrafokussierung wieder herauszutreten, den Kopf herauszunehmen, ja, und sich wieder mal umzuschauen. Also plakativ gesprochen, es gibt jetzt nicht nur das Blatt, wo ich eine Schrift hinlege, sondern da gibt's den Tisch, auf dem das Blatt liegt. Dann gibt's den Sessel, auf dem ich sitze. Dann gibt's die Luft, die ich atme. Dann gibt's den Raum, wie hier, wenn du sagst Ordination, wo die Bilder hängen von den Händen, dargestellt bis in die Renaissance. Ich bin ein renaissancebegeisterter Mensch, sehe übrigens auch ganz viele Parallelen zur Jetztzeit mit der Renaissance. Also das ist etwas, was glaube ich, ganz wichtig ist, zu realisieren. Und ich bin auch davon überzeugt, nur wenn man sich das bewusst macht, dass man in einer sehr komplexen Welt gelandet ist, die von uns natürlich auch die Fähigkeit des Fokussierens verlangt, dass wir das auch dann verwalten können.
Mir kommen gerade noch zwei Gedanken ergänzend dazu, passend zu dem, was du angesprochen hast, dass wir eigentlich diese gesamten Entscheidungen, die getroffen wurden, eher nur mit der Ratio, mit der Logik versucht haben. Natürlich reduziert auf diesen Blick von dem Spezialisten. Nur wir haben ja nicht nur eine Hand, nicht nur jetzt in dem Fall mal die rechte Hand für die Rechtshänder, die jetzt eben rechts schreiben, sondern es gibt ja auch, selbst für den Rechtshänder gibt es ja auch die linke Hand, nur umgangssprachlich, wie gehen wir denn schon um mit ihm? Du linke Socke, wenn wir jetzt den Linken nehmen. Oder du bist vom rechten Weg abgekommen. Ja? Und gerade jetzt in der Diskussion, die wir die letzten anderthalb Jahre hatten, werden ja häufig diejenigen, die den anderen Weg mal weisen, dann angesprochen, du bist nicht auf dem rechten Weg. Also vielleicht, dass sich auch der Entscheider, die Entscheiderinnen bewusst machen, dass wir zwei Hände haben, die eine durchaus unterschiedliche Funktion haben, weil sie ja auch diagonal mit dem Gehirn verbunden sind, welches unterschiedliche Sachen hat. Nämlich unsere eine Gehirnhälfte ist mehr die, die mit sich der Ratio, mit der Logik etc. beschäftigt, und die andere ist eher in der Wahrnehmung, der Kreativität unterwegs. Und gerade Wahrnehmung, du hattest angesprochen, dass wir eben nicht nur das Spezialisierte betrachten sollten. Mir kommen da zwei Sachen, nämlich einmal, dass wir diesen eher Neo-Generalisten brauchen, der sich eben auch mit dem Schreibtisch, mit dem Stuhl, mit allem beschäftigt. Und im Vergleich zu meinem allerersten Beruf, den ich hatte beim Militär, ich komme ja von der Luftwaffe, dort gibt es ja den General, den Generalissimo. Das ist eben nicht der Spezialist, sondern das ist genau der, der den Überblick hat über die Gesamtlage und aufgrund dessen die Entscheidung trifft. Nicht der Spezialist trifft die Entscheidung, sondern der Generalissimo aufgrund der Gesamtlage. Und dort würde ich vielleicht gerne mal den Bogen jetzt schlagen, weil ich mich auch noch an deinen Vortrag im Deep Space erinnere. Ich hatte letztens ein Bild, in meiner Kindheit gab es noch Brieffreundschaften, um eine Fremdsprache zu lernen. Und ich weiß noch, ich hatte eine Brieffreundin in der damaligen Sowjetunion und habe Russisch gelernt über handgeschriebene Briefe, die natürlich lange brauchten, also aus unserer heutigen Relation. Das ist eben nicht jetzt, ich schicke mal eine WhatsApp oder eine Signal ab und habe dann nach wenigen Sekunden schon die Antwort bei mir, sondern es brauchte Zeit. Wenn ich jetzt eine Brieffreundin hätte in der nächstgelegenen Galaxie, wie lange würde denn eine Nachricht und die Antwort dauern, bis dass ich dort eine Antwort von meiner Brieffreundin in der nächstgelegenen Galaxie bekomme?
Wenn wir als nächstgelegene Galaxie eine betrachten wollen, die vom Aufbau und der Menge an Sternen und Planeten mit der unsrigen vergleichbar ist, dann wäre das die Andromeda-Galaxie. Nicht wenige der Zuhörerinnen und Zuhörer werden mit Andromeda-Galaxie, mit diesem Begriff etwas anfangen können. Davon gehe ich jetzt mal aus. Ansonsten ist man eingeladen, da vielleicht ein bisschen auch zu recherchieren. Während des Zuhörens ist sicherlich auch Zeit, damit man sich vielleicht am Monitor ein Bild machen kann oder anschauen kann von der Andromeda-Galaxie. Wenn wir die Andromeda-Galaxie nun also als Partner jetzt oder als Nachbar betrachten wollen, dann müssen wir uns vor Augen führen, wie weit die entfernt ist. Das sind 2,5 Millionen Lichtjahre. Das bedeutet, das Licht von der Andromeda-Galaxie braucht 2,5 Millionen Jahre. Oder unsere Nachricht, die wir dann letzten Endes auf elektromagnetischem Weg, als Funksignal oder wie auch immer dorthin schicken wollten, braucht zunächst mal 2,5 Millionen Jahre. Dann wird darüber dort nachgedacht, es wird etwas verfasst und zurückgeschickt. Naja, 5 Millionen Jahre später kannst du dann die Antwort lesen, ja.
Also wäre es nicht unbedingt angebracht, sich jetzt eine Briefpartnerschaft in der nächsten Galaxie zu besorgen?
Zumindest müsste man vielleicht versuchen, andere Wege der Kommunikation zu finden, die jenseits der bekannten Physik sich möglicherweise befinden oder auffinden lassen könnten, ja, metaphysische Wege der Kommunikation. Vielleicht nur ein Bild zur Veranschaulichung, was sind denn 2,5 Millionen Lichtjahre eigentlich? Weil viele der Zuhörer werden vielleicht da nicht so die große Klarheit darüber haben. Und eine Zeitdimension von Millionen von Jahren, das ist etwas, was in unserem Alltag nicht vorkommt. Ja. Wir sind vertraut mit Sekunden, mit Minuten, mit Stunden, mit Tagen. Da können wir uns etwas darunter vorstellen, ja, wie sich das anspürt. Beispielsweise, wenn wir in die Kinder zurückdenken, wie qualvoll es war, wenn man wusste, es sind jetzt nur noch 20 Tage bis Weihnachten. Ja, eine qualvolle Periode. Jetzt reden wir aber von Millionen von Jahren in der Geschwindigkeit des Lichts. Vielleicht nur ein Bild. In den Zuhörern mag es vielleicht jemand geben, der Airliner-Pilot ist, der also regelmäßig mit einem Jumbo-Jet durch die Welt fliegt. Dann bewegt sich dieserjenige oder diesejenige mit 1000 km/h. Und wenn wir jetzt einen Airliner-Pilot nehmen und ihn erfolgreich ein ganzes Leben lang fliegen lassen, natürlich mit den wohlverdienten Pausen dazwischen, dann sagen wir, kommt man auf 30.000 Flugstunden. Wenn man sich jetzt die Frage stellt, wie weit kommt denn der eigentlich in der Gesamtheit, dann können wir beispielsweise uns durchaus vertraute Dimensionen aus dem Sonnensystem oder vielleicht besser aus dem Planetensystem hernehmen und uns veranschaulichen. Gut, nehmen wir die Distanz Sonne-Erde. Die Distanz Sonne-Erde wird vom Licht überwunden in 8 Minuten. Unser Airliner-Pilot, ein verdienter Mensch, der für eine Airline wird sie wirklich diese, sagen wir mal, 30, 35 Jahre geflogen ist, ja, der schafft 10% der Distanz. In seinem ganzen Leben. 10% der Distanz von diesen 150 Millionen Kilometern. Von diesen 8 Lichtminuten. Ja? Und jetzt reden wir von einer Galaxis, die ist 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Man könnte auch das anders aufziehen und zum Beispiel uns einfach die Frage stellen, gut, nehmen wir an, ja, in dieser Andromeda-Galaxis gibt es eine Art von Lebewesen, eine Spezies, wie auch immer, die Fähigkeit haben, Teleskope zu bauen, ähnlich wie wir, aber noch viel größer, noch leistungsfähiger, sodass sie in dem Moment, wo wir jetzt über die Andromeda-Menschen, meinetwegen, ja, sprechen, sie runterschauen zu uns. Und geben wir ihren Teleskopen die Fähigkeit, von solcher Auflösung zu sein, dass sie auf die Oberfläche der Erde schauen können. Dass sie jetzt da hierher schauen können, wo wir gerade sitzen. Was werden die jetzt gerade sehen? Na, die sehen all das, was vor 2,5 Millionen Jahren sich abgespielt hat. Also Homo ergaster, Homo habilis, ja? Also unsere Vorfahren. Das heißt, der Blick hinaus, letzten Endes ins Weltall, ist immer auch ein Blick zurück in die Vergangenheit. Und nur weil etwas schon sehr lange her ist und auch sehr alt ist, heißt das nicht, dass es überholt ist oder schlecht ist oder nicht wertvoll ist für uns. Denn aus diesem uralten Licht, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass wir sagen, 2,5 Millionen Jahre altes Licht ist richtig uralt im Vergleich zu uns Menschen. Aus dem können wir trotzdem fantastisch viel lernen. Nämlich darüber, wie ist eine solche fremde Galaxis aufgebaut? Und was sagt dieses Bild der Andromeda-Galaxie möglicherweise über uns selbst aus? Ja? Das ist das Faszinosum an der Astronomie, an der Astrofotografie und an der Begegnung mit solchen Dimensionen. Es verlangt quasi von uns nur eines, nämlich die Bereitschaft, sich zu öffnen. Räumlich und zeitlich, wenn wir gesprochen haben, wir sind verzettelt in unglaublichen Details, aber eben auch die Bereitschaft, die Perspektive wieder richtig gut auf eine gesunde Art und Weise auszudehnen.
Ich glaube, was häufig schwierig ist, dass wir uns mit vielen Thematiken eben wirklich nur kognitiv auseinandersetzen, nur rational, und dass wir keinen Bezug haben, etwas zu begreifen, um zu deiner Hand zurückzukommen, dass wir keine Möglichkeit haben, es zu riechen, zu schmecken, also mit unseren ganzen Sinnesorganen. Und du nutzt ja zumindest mit der Astrofotografie etwas, um es wenigstens noch zu sehen. Aber wenn ich das jetzt gerade verstehe, wir blicken dann auch mit unseren Teleskopen jetzt auf eine andere Galaxie und sehen das, was dort vor 2,5 Millionen Jahren war. Und deswegen finde ich deinen Vergleich so gut. Wenn wir dort auf ein gleich entwickeltes Leben kommen, dann sehen wir das gerade mal, wie es vor 2,5 Millionen Jahren war, und haben keinen Bezug dafür, wie es sich eigentlich entwickelt haben kann, wie es heute aussieht. Und die Entscheidungen, die wir heute treffen, sind irgendwie ausgerichtet wirklich auf solche extrem kurze Zeiträume und denken, wir wollen das kontrollieren. Doch was kann da passieren? Und wie könnte jetzt eigentlich jemand das als Hilfsmittel für sich nutzen, um zu verstehen, dass ich mich doch aus diesem rein Rationalen mal rausbegeben sollte, um es besser zu sehen, zu verstehen, zu begreifen, zu erfassen? Das ist ja auch ein schöner händischer Begriff, etwas erfassen, ne?
Ja, also ich glaube, das Erste, was es braucht, ist, wie wir eingangs gesagt haben, einfach die Erkenntnis, dass es so ist momentan. Also eine Art Bestandsaufnahme. Wer bin ich, wo bin ich? Also diese Frage sich zu stellen, wer bin ich, wo bin ich, das ist heilsam. Das macht Sinn. Ja? Und dabei zu entdecken, dass wir eben fokussiert sind auf engste Zeit- und Raumeinheiten und damit natürlich auch fokussiert sind auf kleinste Abschnitte eines Generalwissens. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Akt und ein ganz wichtiger Schritt zunächst, diese Bestandsaufnahme zu machen. Und wenn wir dann dabei hoffentlich auch in Staunen versetzt werden, ja, und sich dann fragt, wie konnte denn das sein? Wie kann man verstehen, dass wir Menschen so agieren? Dann geben uns beispielsweise Soziologen eine gute Antwort darauf. Nämlich, Soziologen sagen uns, wir sind im Durchschnitt als moderner Mensch nur noch 2% der Tageszeit draußen, im Freien. Den Rest der Zeit sind wir zumeist irgendwo drinnen. Ja, wenn wir irgendwo drinnen sind, dann, und wenn wir vom Visuellen sprechen, ja, und wir sind zu 80% von dem, was wir von der Welt wissen, sind wir auf den Visus angewiesen, dann muss man sich anschauen, wie weit reicht denn da mein Horizont? Ja, der reicht gerade mal auf den Raum, in dem ich mich befinde, ja. Wenn wir also realisieren, dass wir also wirklich nur noch 2% der Tageszeit im Freien sind, bedeutet das, dass wir ja quasi dem überwiegend größten Teil der gesamten Welt gar nicht begegnen. Wenn ich mir klar mache, in dem Raum, in dem ich bin, in dem Gebäude, in dem ich bin, meinetwegen in einer Stadt, als abstrakter Begriff jetzt, in dem ich mich befinde, oder in einer Nation, in der ich mich befinde, oder in einer Ideologie, in der ich mich befinde, wenn ich das realisiere, muss mir klar werden, dass 99,99999% mir verschlossen bleiben. Ich spreche davon, dass diese Art des Agierens ist eine Art der Amputationsverletzung. Ich amputiere mich regelrecht selbst aus dem ganzen Rest der Welt heraus und behaupte, das, was ich hier tue und mache, ist das Allerwichtigste. Ja, wenn wir zurückkommen zu den sogenannten Experten. Aber um die Frage noch genauer zu beantworten, also es braucht zunächst diese Bestandsaufnahme und dann braucht es eines. Meiner Auffassung nach wäre es notwendig, dass wir aufstehen und hinausgehen und nicht nur dem Draußen begegnen, sondern insbesondere der Natur. Denn wir moderne Menschen, uns ist es quasi passiert, im Zuge der Hektik, der Entwicklung, dass wir den Bezug zur Natur quasi verloren haben. Wenn ich aber keinen Bezug zur Natur habe, baue ich auch keine Beziehung auf. Habe ich keine Beziehung zur Natur, übernehme ich keine Verantwortung. Das ist ganz leicht herleitbar, wenn man sich vorstellt, wie es Menschen wohl geht, die in einem großen Hochhaus wohnen, ja, wo es, sagen wir mal, 100, 200 Parteien gibt. Dann stelle ich die Frage, wie viele von den Nachbarn kennen Sie persönlich gut? Und wie viel Bezug haben Sie zu den anderen? Wie viel Beziehung haben Sie zu den anderen? Wie sehr sind Sie bereit, für die auch Verantwortung zu übernehmen? Die logische Antwort wird sein, gar nichts, wenn man ganz ehrlich ist, ja? Und das ist unser Dilemma. Unser Dilemma ist, dass wir aufgehört haben, der Natur zu begegnen. 2% der Tageszeit, das ist nicht viel. Fragen wir uns einfach mal, wie viel der Zeit bleibt denn da übrig zur Begegnung der Natur bei Nacht? Ich spreche jetzt noch gar nicht von den Sternen. Ich spreche davon, mal hinauszugehen durch den Wald vielleicht, einen Nachtspaziergang zu machen, zu erfahren, wie hört sich denn die Nacht eigentlich an, welche Geräusche gibt es denn da? Ja. Und dann natürlich, wenn ich vielleicht ein bisschen außerhalb der Stadt bin, weil in der Stadt werden wir kaum die Sterne sehen aufgrund der Lichtverschmutzung, aber wenn ich dann hinausgehe, zumindest an den Stadtrand oder weiter vielleicht, dann kann man die Frage stellen, wie viel Zeit bleibt denn eigentlich übrig, die Sterne zu sehen? Und der Natur bei Nacht zu begegnen.
Du hast jetzt einen ganz großen Bogen aufgespannt, der so vor meinem geistigen Auge abläuft. Das erste, diese nur 2%, die ich draußen bin. Das heißt, 98% der Zeit befinde ich mich jetzt in meinem kleinen Space und denke, ich sehe die Außenwelt zum Beispiel über mein Device, also Internetzugang auf dem Smartphone, wo auch immer. Und dort bin ich ja in einer totalen sich selbst verstärkenden Glocke, weil ich ja gar nicht mal in Resonanz trete mit der Außenwelt, sondern die Algorithmen als solches ja noch meine eigene Meinung ja noch verstärken und fremde Meinungen gar nicht mehr hereinlassen, mir gar nicht mehr vor die Nase spülen. Womit natürlich meine kleine Welt, die ich mir selbst konstruiert habe, ja noch in ihrer Sache verstärkt wird und alles andere ja wird ausgeblendet oder als Feindbild konstruiert. So erlebe ich ja dann auch den Dialog, der häufig zum Beispiel in den Social Media abläuft, der ja alles andere als ein Dialog ist, sondern das ist ja wirklich teilweise eine verachtende, nicht wertschätzende Formen der Kommunikation. Von Kommunikation kannst du ja nicht mehr reden dabei. Dann, wie hört sich die Nacht an? Da kam mir eins, ich war ja nach dem Tsunami 2004, habe ich ja 1,5 Jahre Tsunamihilfe in Sri Lanka gemacht und ich erinnere mich, wo wir im Norden von Sri Lanka waren, mitten im Dschungel, zusammen mit einem Schweizer, lag ich dort im Raum, im Dschungel, also ohne Türen, die Fenster offen. Und auf einmal sagte er dann in seinem Schweizer Dialekt, den kriege ich nicht so raus, hörst du auch, was ich höre? Das eine war gewesen, es war eine Klapperschlange bei uns im Raum gewesen. Und du hörtest nur dieses Klappern. Und ich merkte selber, wie ich frozen war, in dieser Schockstarre. Oh, hoffentlich nimmt sie mir mein Infrarotbild nicht wahr. Weil aufstehen wollte auch keiner von uns und irgendwo hingehen. Und draußen hörtest du nur in dem fernen Dschungel die Affen schreien. So, also ein vollkommen fremdes Geräuschbild, welches wir dort hatten. Und am frühen Morgen wurde ich dann munter, aber man schläft dann trotzdem irgendwann ein und befühlte mich, ich lebe noch. Ja, klar, in einer Räumlichkeit ohne Tür, da hing nur so ein Perlenstrippen runter. Das war quasi dort in dieser Räumlichkeit, das war von den Tamil Tigers, dann stand draußen dran School for Management and Accounting. Klar, jeder wusste, das war von denen ein Military Camp, wo wir dort waren, ja. So. Und die andere Seite ist, wie viel sehen wir eigentlich heute noch von der Natur, gehen mit ihr in Beziehung? Vor allen Dingen die Natur wirkt ja auch auf uns zurück. Also ich empfehle ja auch meinen Coaches, meinen Kunden, mal in der Natur wieder mal auch einen Spaziergang zu machen, von mir aus zu flanieren. Das muss ja nicht gleich Bergwandern sein, weil es auch für den Blutdruck gut ist, weil es ja auch den Blutdruck reduziert. Also es ist ja nicht nur jetzt ein Gang durch die Straßen, durch die urbanen Zentren, sondern wirklich bewusst in die Natur. Ich hatte vor kurzem gerade mit einer Gruppe von Managern gearbeitet und sie hatten die Aufgabe, früh morgens in einem Park eine Dreiviertelstunde mit mir gemeinsam zu gehen, ohne zu sprechen, miteinander zu sprechen. Und ich spürte natürlich die Energie, die dort in der Gruppe war, weil das ungewohnt war. Man geht dann zu siebt durch einen Park und denkt sich, oh Gott, was machen wir hier eigentlich? Aber was man hinterher berichtete, was man alles gesehen hat, das war natürlich dann erstaunlich. Also sie haben Sachen gesehen und wahrgenommen, die sie sonst nicht erlebt haben. Und damit war für mich klar, ja, diese Intervention hat etwas bewirkt. Ja, also deswegen waren jetzt alleine dieser Impuls von dir, brachte jetzt sehr, sehr viele Bilder für mich raus.
Ich halte das für eine wunderbare Idee und kann das auch nur wirklich empfehlen, jedem Einzelnen es sich auch letztlich zu gönnen. Zunächst muss man sich's erlauben, sich Zeit zu nehmen, der Natur zu begegnen, denn es kommt ja gleich mal der Gedanke, na, ich könnte in der Zeit eigentlich irgendwas Sinnvolles, Produktives leisten, ja. Und das heißt, man muss sich da zunächst mal gönnen, dass man das nicht tut, es sich dann auch gönnen, wirklich der Natur zu begegnen, um genau das auszulösen, wovon du gesprochen hast, nämlich es öffnet einem dann die Sinne, ja. Also, für die Erwachsenen kann man sagen, es wäre gut, wenn wir alle einfach wieder der Natur mehr begegnen. Und für die, bei den Kindern, die am Weg in Richtung Ausbildung sind, Schule, da halte ich sehr viel davon, von den alten indischen Schulstrategien. Nämlich, die sagen, wenn ich es hoffentlich möglichst richtig wiedergebe, nach meiner Auffassung, bevor wir den Kindern die Instrumente der Macht in die Hand geben, versuchen wir Hilfestellung zu geben bei der Formung des Individuums. Und zwar in dem Sinn, dass die Kinder die Antwort geben können auf die Frage, wer bin ich? Wenn wir vergleichen diese alten indischen Schulen mit den Schulsystemen in unserer modernen Welt, da ist der wesentliche Unterschied der, in unseren Systemen wird Individualisierung gelehrt. Fokus auf dich selbst. Du bist ein Name, du bist das Kind von, du bist Schüler von. Ein Fokus auf einen einzelnen Menschen. Die Inder, die alten indischen Schulen machen es ganz anders. Die legen den Fokus auf das Ganze. Und die, unter Anführungszeichen, richtige Antwort oder die erwünschte Antwort eines Kindes auf die Frage, wer bist du, wäre im Idealfall, ich bin alles. Ich bin das All-Eine, verbunden mit dem All-Einen. Was jetzt hier zunächst für uns modernen Menschen vielleicht pathetisch oder meinetwegen esoterisch klingen mag, ist es nicht, sondern das ist eine hochgeniale Antwort. Denn wenn es gelingt, als verantwortungsvoller oder als verantwortlicher für Ausbildung einem jungen Menschen eine Sicht beizubringen, die es ihm erlaubt, nicht nur sich selbst zu sehen, sondern auch das, was um ihn herum ist, die anderen Menschen, die Tiere, die Pflanzen, der Planet, der Organismus, Erde, das Universum, dann wird so ein Mensch, wenn er das kultiviert, wohl nicht auf die Idee kommen, jemand anders zu schaden. Denn es fällt auf ihn zurück. Wenn ich hingegen eine Individualisierung vornehme, mache ich diesen Menschen blind für den Rest der Welt und nehme ihm auch schon wieder das, was wir vorhin gesprochen haben, die Möglichkeit der Perspektive, einer großen Generalperspektive. Ich bleibe bei dem Wort, mir gefällt es sehr gut. Nehme ihm also die Möglichkeit zu realisieren, alles, was ich tue, wird zweifelsfrei Einfluss haben auf die Welt um mich herum. Und in Resonanz, in einer Art Echo, wird es auf mich selbst zurückfallen. Ja? Es kommt auf mich selbst zurück, wie ein Bumerang. Und wenn man dann fragt, was meinen die eigentlich mit Instrumente der Macht? Die Instrumente der Macht der alten indischen Schule ist Lesen, Schreiben, Rechnen. Das sind die Instrumente der Macht. Die Instrumente der Macht in unserer Welt beruhen genau auf diesen drei Dingen. Natürlich sind sie erweitert worden mit einer ganzen Reihe von Instrumentierung und so weiter, ja, Apparatisierung und so weiter. Ja. Aber im Wesentlichen sind das die Instrumente der Macht. Und einem zu erziehenden oder zu formenden oder zu bei der Entwicklung zu unterstützenden jungen Menschen kann man nichts Besseres machen, als seine Perspektive möglichst breit zu halten. Weil dann wird er verantwortungsvoll mit den Instrumenten der Macht auch umgehen.
Du sprachst davon von den Kindern. Auf der anderen Seite sprechen wir ja heute vom lebenslangen Lernen. Und dieses lebenslange Lernen bezieht sich ja dann auch auf den Erwachsenen. Und hier ist es, glaube ich, wichtig, dass wir als Menschen lernen, wirklich diese Instrumente der Macht, also das Lesen, Schreiben, Rechnen, dementsprechend auch immer wieder neu zu kultivieren, dass wir also auch mal das Unbekannte andere lesen und nicht immer nur dogmatisch auf den einen, was mein Professor mir gesagt hat. Also es gab ja früher dann noch Professoren, die in der Prüfung auch nur ihr eigenes Lehrbuch abgefragt haben, alles andere war verpönt. Das erinnert mich denn heute teilweise auch, dass eben nur meine eigene Meinung hier dementsprechend gilt. Und bei dem Lernen wir einfach auch wirklich sagen, weil wir ja auch länger in der Gestaltung drin sind, hier uns befleißigen, den Mut zu haben, einfach auch das andere zu lesen. Und da kommt mir eine andere Sache aus dem indischen Raum. Wir beharren ja häufig so auf unserer schönen westlichen Logik, die ja so auf dieser Sache beruht, entweder das oder jenes oder beides nicht. Und in der buddhistischen Logik haben wir noch einen fünften Lösungsweg, nämlich das alles nicht, aber das auch nicht. Und das war für mich am Anfang unwahrscheinlich schwierig zu verstehen, was heißt denn das jetzt eigentlich, das alles nicht, aber das auch nicht. Und das kann man sich am einfachsten vorstellen, indem man sich zum Beispiel, wir sind ja jetzt im Sommer, mit einem Freund, Freundin, Partnerin mal auf die Wiese legt und zum Himmel schaut, wenn wir solche schönen Haufenwolken haben. Und wenn du diese Wolke beschreibst und der andere hat seine Augen zu und der macht dann die Augen auf und möchte das sehen, was du beschrieben hast, sieht er es nicht, weil die Sonne in der Zwischenzeit schon diese Wolke verändert hat. Und das ist es genauso, diese fünfte Lösungsmöglichkeit, eben die Offenheit zu haben für eine Lösung, die eben außerhalb unserer bisher rationalen Lösungsmöglichkeiten lag. Und das war für mich am Anfang in Sri Lanka dort relativ befremdlich, nämlich mit meiner westlichen Sozialisierung das zu erleben, aber im Täglichen. Und auf der anderen Seite hat es dann aber mir gezeigt, dass man wirklich für ganz andere neue Lösungsmöglichkeiten sich nicht nur eine Offenheit generiert, sondern sie auch annimmt. Und dementsprechend, es gibt von Daniel Godewehr einen ganz alten Spruch, der sagte, wenn wir wirklich kulturell etwas verändern wollen, dann brauchen wir Teams, Organisationen, die sollten geformt sein, multisex, multi-age and multicultural. Und das ist es, glaube ich, dass wir uns nämlich mit diesen unterschiedlichen Lösungsansätzen auch wirklich bewusst konfrontieren. Also ich konfrontiere mich mit dir dann, ja?
Ja, Also aus meiner Sicht, meiner Auffassung nach, lässt sich dieser fünfte buddhistische Weg, wie du ihn nanntest, auch noch anders auslegen oder benennen. Man könnte auch sagen, es soll damit zum Ausdruck kommen, dass man nichts weiß. Man weiß in Wahrheit nichts oder zumindest nicht genau. Aber ganz sicher niemals genau genug, als dass ich es mir anmaßen darf, Richtlinien auszugeben, aus einer so kurzen Betrachtungsweise Richtlinien herauszugeben, die alle betreffen, mit Konsequenzen, über die ich noch gar nicht nachgedacht habe. Ja? Bringt uns wieder ein bisschen zurück zu unserem Icebreaking-Talk, bevor wir begonnen haben aufzuzeichnen, als wir über das letzte Jahr gesprochen haben. Ja? Und letzten Endes ist es auch jener Zugang, den ja zum Glück noch manche seriöse Naturwissenschaftler auch begehen, nämlich sich zu bekennen dazu, dass Erkenntnis und Wissen stets ein dynamischer Prozess ist und auch immer sein wird. Es gibt nicht die Errungenschaft, wir haben jetzt ein Wissen und das ist dann eingefroren, wird eingeschachtelt und das ist tabu und unantastbar und das ist die Generalrichtlinie für alle. Nein, sondern es scheint sich derzeit so zu bewahrheiten, bedeutet nicht, dass es morgen anders ist. Oder anders gesagt, dieser banal klingende Spruch, die wissenschaftliche Erkenntnis von heute ist der Irrtum von morgen, ist gar nicht so banal, sondern das ist die Grundlage von jeglicher wissenschaftlicher Regung und auch von jeglichem Schrifttum letzten Endes, ja. Die Möglichkeit einzuräumen, das, was wir heute für gültig und für nachweisbar und belegbar oder zumindest überprüfbar ein Experiment erkennen, das muss nicht notwendigerweise das sein, was wir dann im Sinne der Tradition in Lehrbüchern weitergeben. Die Art und Weise, wie wir und Unterricht gestalten in der modernen Gesellschaft in Zentraleuropa, sagt bewusst Zentraleuropa, denn Nordeuropa macht es ja zum Glück anders. Das ist eigentlich etwas, wo man sagen kann, man nimmt Strukturen, die in einem Wachstumsprozess sind, momentan schön ausschauen, friert sie ein, labelt sie, packt sie in ein Buch und behauptet von ihnen, das ist das Wissen, das gilt für immer und ewig und Punkt. Schönes Beispiel, der Begriff Fixstern. In all unseren Köpfen wird der Begriff schon aufgetaucht sein. Und er suggeriert, dass es Sterne gibt, die fix stehen. Und natürlich ist es heutzutage eine Banalität zu sagen, dass es das nicht gibt. Aber vor 80, 90 Jahren war das die Erkenntnis der Evidence-Based Astronomical Science. Oder der Begriff Galaxis. Von 90 bis 100 Jahren, 90 Jahre reichen aus, zurück von jetzt, war man selbstverständlich davon ausgegangen, dass es nur eine einzige Galaxis gibt. Und alles andere, was man mit wissenschaftlichen Teleskopen am Himmel sehen kann, Sterne, Nebelflecken und so weiter, ja, das sind nur Sterne und Nebelflecken. Und ja, sie sind eingelassen in einer Art, wie eine Art Intarsienarbeit, in einer dieser galileischen und kopernikanischen Fixsternsphäre zum Gaudium der Menschen. Das war Evidence-Based Science in der Spätrenaissance. Ja? Da sagte man, ja, also gut, wir belegen jetzt den Streit Sonne, Erde im Mittelpunkt, lassen wir das mal außen vor, eins von beiden ist im Mittelpunkt, ja, und außenrum sind dann die Planeten und ganz außenrum, da ist eine gläserne Fixsternsphäre, in die hat Gott die Sterne eingearbeitet zum Gaudium der Menschen. Evidence-Based Science im Jahr zu Zeiten Kopernikus, Kepler, Galilei, also ungefähr 1600, ein bisschen davor, ein bisschen danach. Und dieser Ansicht war man auch noch bis vor 90 Jahren. Da sagte man, es gibt eine Galaxis, selbstverständlich sind wir in der Mitte dieser Galaxis lokalisiert. Also man hat aus diesem unseligen Streit, ob jetzt die Erde oder die Sonne im Mittelpunkt ist, gar nichts gelernt. Und hat uns als Sonnensystem in die Mitte der Galaxis gesetzt und alles andere sind nur insignifikante Nebelstrukturen, bis ein Laie, ein Autodidakt der angestellte Techniker im Observatorium am Mount Palomar, dann am Mount Wilson, seinen Professor gefragt hat, ob er die Fotoplatten in seiner Freizeit betrachten und auswerten dürfte. Und der hat sich gedacht, naja, was will der Edwin Hubble damit schon? Ja, er ist ein braver Fleißiger, soll er das machen? Ja, und er machte das. Und er nahm, und wir kehren zurück zu Andromeda, Fotoplatten von der Andromeda, vom Andromeda-Nebel, wie man ihn damals noch nannte. Und ist draufgekommen in der genauen Betrachtung, Moment, das ist ja kein Nebel, das sind ja einzelne Sterne da drin. Er war also derjenige, der unverdorben von einer konventionellen, rigiden, naturwissenschaftlichen, universitären Ausbildung vollkommen losgelöst davon, mit seiner eigenen, naturgegebenen Neugier und Forscherdrang sich das angeschaut hat und gesagt hat, das ist eine andere Galaxis, weil das, ich sehe Sterne darin, ja? Und hat etwas losgetreten, was man nennen kann, die explosionsartige Ausdehnung des Weltbilds. Denn das Weltbild damals war eingeschrumpft auf eine Galaxis, da sind wir drin, wir sind im Mittelpunkt und dann gibt's halt die Sphäre und da sind die Sterne und die Nebel drinnen, ja? Ist völlig verrückt, aber das nur als schönes Beispiel dafür, wie leicht es passieren kann, dass man eine vermeintliche Erkenntnis einfach einfriert. Das ist ein ganz gefährlicher Akt. Wissenschaft ist ein dynamischer Prozess. Das ist etwas höchst Lebendiges. Es ist vielleicht sogar das Leben schlechthin. Auf eine andere Art und Weise. Das einzufrieren, einzugießen in Lehrbüchern und das dann den Kindern zum Fressen zu geben, das ist ein Akt der Grausamkeit.
Aber vielleicht brauchen wir noch mehr von diesen Laien, die das Interesse, die Neugier haben, die Sachen zu betrachten, weil sie einfach anders schauen und weil sie, du hattest vorhin dieses Beispiel gebracht von der Lichtverschmutzung, weil wir einfach das andere gar nicht mehr sehen, weil wir ja so erhellt sind, verblendet sind von unserem Wissen. Und das, was quasi durch diese Lichtverschmutzung das andere Licht nicht mehr durchkommt. Und vielleicht ist der Laie einfach nicht so verblendet, dass er das andere noch sehen kann. Und die Frage ist, was braucht es, dass wir das sehen können. Wenn du jetzt drei Wünsche hättest, was würdest du dir wünschen, wo Laien einfach mal ihren Blick hinwenden sollen, was Laien mal, also den Blick metaphorisch in die Sterne quasi machen, um das Neue zu entdecken oder das nicht, bisher nicht Sichtbare zu sehen?
Also ich würde mir einfach wünschen, dass jeder von uns hinausgeht und der Natur begegnet. Zunächst bei Tag und dann auch eben auch bei Nacht. Und den Blick einfach zum Sternenhimmel hinauf anhebt. Und es gibt eine unglaublich gute Begründung, warum wir das tun sollten. Denn wenn wir uns in der Kulturgeschichte auf allen Kontinenten umblicken, wir reden jetzt von ungefähr 7.500 Jahre Schrifttum, also Kulturgeschichte, dann finden wir keine einzige Hochkultur, deren Weltbild nicht gestiftet worden ist durch die Sternenwelt. Keine einzige. Es ist für uns sehr schwer nachvollziehbar. Wir leben in viel zu hellen Städten, ja, Lichtverschmutzung und so weiter, und sehen vielleicht durch eine Handvoll einen kümmerlichen Abriss von den Sternen und tun uns natürlich schwer, wie kann denn da jemand so derartig leidenschaftlich und pathetisch von den Sternen sprechen? Naja, ich habe es erlebt. Deswegen kann ich das. Und es fällt mir sehr leicht. Und das erste Mal ist mir das passiert, da war ich nur ein sehr kleiner Junge, habe das Privileg, viele Wochen und Monate in den Ferien am Land zu verbringen, auf einem der Bauernhöfe meiner vielen Tanten. Und kann mich noch sehr gut erinnern an die Mannigfaltigkeit und an die Tiefe des Nachthimmels, dieser samtschwarze Himmelshintergrund mit diesen Juwelen und diesen Diamanten und so weiter, das hat sich eingeprägt und das hat mich auch irgendwo geformt und darum sind die Sterne auch im Leben geblieben. Also ich würde mir wünschen, dass die Menschen einfach der Natur bei Nacht begegnen, nicht nur bei Tag, aber insbesondere bei Nacht und zu den Sternen schauen und sich im Hinaufschauen vielleicht einfach bewusst machen, wir können mit unseren Augen Millionen Lichtjahre hinausschauen. Wir können die Andromeda-Galaxis ja mit freiem Auge sehen. Nicht in der Stadt, nicht am Stadtrand, aber draußen am Land sehr wohl. Und unsere Augen machen das 18 Mal pro Sekunde. Die Belichtungszeit des menschlichen Auges, wenn man so möchte, ist eine 18. Sekunde. 18 Mal pro Sekunde machen wir uns ein Bild von der Welt. In Stereo, ja, in 3D. Und können mit Hilfe der nackten Augen Millionen Lichtjahre hinausschauen. Wenn ich als Astrofotograf die Andromeda-Galaxis fotografieren möchte, muss ich Stunden der Belichtungszeit aufwenden. Mit hochkomplexen, hochgezüchteten, hochspezifizierten Astrokameras und Teleskopen. Das menschliche Auge macht es in einer 18. Sekunden. Das ist alleine das. Ist ein Kuriosum, das uns in das Staunen versetzen soll. Ja? Also ich würde einladen, der Natur bei Nacht zu begegnen, ich würde einladen, sich in Staunen versetzen zu lassen in der Betrachtung der Natur und in der Begegnung mit anderen Menschen, insbesondere jenen, die völlig anderer Meinung sind zu einem bestimmten Thema. Ich würde einladen wollen und mir wünschen wollen, dass man Menschen, die eine vollkommen andere Ansicht haben, nicht wie üblich, du hast es angesprochen, dieses Ping-Pong-Spiel regelrecht in den Social Media. Meine Meinung, zack, bumm, Ping-Pong, aber das ist so, Ping-Pong, meine Meinung, Ping-Pong, ja? Nein. Ruhig verweilen, zuhören. Und dann reflektieren. Vielleicht drüber, vielleicht dann die Frage stellen, ist es so, was du da sagst? Wie kommst du drauf? Woher kommt es? Einfach nachfragen, bevor die Antwort drauf kommt wie ein Gegenschlag, die Frage stellen, wie kommst du zu der Ansicht? Woher kommt es? Und immer wieder die Frage stellen, ist es so? Diese Frage, ist das tatsächlich so oder ist das so, die hat etwas Magisches in sich. Sie bringt nämlich die Fähigkeit mit, im Jetzt anzukommen. Eigentlich in dem, wie es Eckhart Tolle immer so schön sagt, der einzige Zeitraum, den es wirklich gibt, das Jetzt. Es ist nicht die Vergangenheit, es ist nicht das Morgen. Es gibt, wie viel sind wir jetzt? 8 Milliarden Menschen auf Erden. Es gibt 8 Milliarden Zukunftsszenarien und es gibt 8 Milliarden Vergangenheitsszenarien und es gibt auch 8 Milliarden Jetzt-Szenarien. Und das ist aber die einzige Schnittstelle, wo wir einander begegnen können. Wenn wir das verpassen, verpassen wir die ganze Welt.
Ich habe so als abschließenden Gedanken eins, das ist etwas, was ich bei dir im Vortrag gehört hatte, in der Ars Electronica, dass wenn bei uns auf der Erde so ein Meteorit einschlägt, ein Gesteinsgruß aus dem All, dass der gar nicht unbedingt aus unserem Sonnensystem oder unserer Galaxis sein muss, sondern dass das ein ganz weitgereister sein kann. Und dass wir einfach mit dieser Neugier betrachten sollten, welche Einschläge bei uns reinkommen und vielleicht kommt dort eine Botschaft mit, die für uns vollkommen neu und unbekannt ist. Und das ist so der letzte Gedanke, den ich so jetzt in unser Gespräch mal mit reinlegen möchte für die Hörerinnen und Hörer, weil diese Neugier auf das, was uns begegnet im Jetzt, genau in diesem Jetzt, was Eckhart Tolle so schön immer sagt, einfach vielleicht das Unerwartete auch bringt, nämlich dieses Unbekannte, dieses bisher Unwissende für uns und ein vollkommen neues Spektrum eröffnet. Ob das jetzt ein neues Farbenspektrum ist, was auch immer. Ja, ich bedanke mich für diesen wunderbaren Ausflug in die Komplexität vom kleinen Mikrokosmos der Hand bis zu den wunderbaren Metaphern von der Hand, vom Begreifen, vom Befühlen, von den Gefühlen, die wir da bekommen auch mit und bin gespannt, ja, was es bei den Zuhörern dementsprechend dann Reaktionen auslösen wird. Vielen Dank, lieber Dietmar.
Vielen Dank für die Einladung. Danke.